Sie hören Podcast Literatur von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Heute mit Folge 26. Zu Gast ist Christian Baron, Autor des Spiegel-Bestsellers »Ein Mann seiner Klasse« und des Romans »Schön ist die Nacht«. Der Schauplatz beider Bücher ist Kaiserslautern, dessen Plätze, Straßen und Stadtteile sehr, sehr oft als Schauplätze präzise und mit Klarnamen benannt werden. In Kaiserslautern wurde Christian Baron auch 1985 geboren, in einer Familie der Unterschicht. Der Vater war ungelernter Hilfsarbeiter, Alkoholiker, gewalttätig. Die Familienverhältnisse waren also immer schwierig. Dass der Sohn den Aufstieg schaffte, studieren konnte und Journalist und Autor wurde, ist ein Wunder, das dem Engagement einer Tante zu verdanken ist. Davon erzählt der autobiografische Bericht »Ein Mann seiner Klasse«, neumodisch heißt es wohl »Autofiktion«, 2020 bei Klassen erschienen. Und ebenfalls bei Klassen erschien 2022 der Roman »Schön ist die Nacht«, der in den 70er Jahren spielt und auf der Biografie seiner Großeltern gründet. Entscheidend ist, beide Bücher erzählen vom Leben in ärmlichen Verhältnissen, berichten von den Existenzbedingungen zwischen Proletariat und Subproletariat aus der Perspektive der Betroffenen. Christian Baron konnte also Abitur machen, studierte in Trier Politikwissenschaften, Soziologie und Germanistik. Von 2014 bis 2018 war er Redakteur beim Neuen Deutschland, danach bei der Wochenzeitung Der Freitag. Herzlich willkommen, Christian Baron, zu dieser Gesprächsrunde bei Podcast Literatur. Es diskutieren mit Ihnen Murphy Burkhardt, Buchhändler und Literaturaktivist, Literaturorganisator, Stefanie Schmoll, eine Germanistin und Deutschlehrerin, und Theo Schneider. Mein Vorschlag zum Einstieg wäre zunächst ein Stück gelesen aus »Ein Mann seiner Klasse«. Da geht es gleich um Kaiserslautern. Herr Baron, einverstanden?
Ja, sehr gerne.
Okay.
Vielen Dank für die Einladung. Es ist sehr schön, hier zu sein. Und wir hören jetzt ein Stück aus dem Buch »Ein Mann seiner Klasse«. Da geht es, wie gesagt, um die Stadt. Kaiserslautern ist eine abgehängte Stadt. Keine 100.000 Einwohner zählt dieser Ort, dem die hohe Arbeitslosigkeit zugesetzt hat. Hier leben Menschen, die sich einmal viel einbilden konnten auf ihre Heimat. Weil sie in die beste aller Wohlstandswelten hineingeboren wurden, weil der 1. FC Kaiserslautern die Reichen in der Fußball-Bundesliga das Fürchten lehrte, weil sie einen Job hatten, von dem sie zu hoffen wagten, er würde ihnen ein Leben lang erhalten bleiben. Wer das nötige Kleingeld hat, fährt heute zum Einkaufen oft nach Saarbrücken, Trier oder Mannheim. Die anderen machen Window-Shopping in Kaiserslautern, was manchem die schönste Freizeitbeschäftigung geworden ist. Aber nur sonntags, um nicht mit ansehen zu müssen, wie die Wohlhabenden aus den Vororten sich Klamotten und Klunker kaufen. Wer in einer der Eigenheimsiedlungen der Vororte aufwächst, zieht nach dem Abitur fort und kommt später hin und wieder zu Besuch ins Kinderzimmer. Alle anderen müssen und wollen für immer hier bleiben in einem Provinznest, das kaum wieder zu erkennen ist im Vergleich zu den 90er Jahren. In die enge Stadtmitte haben sie eine Shopping Mall gestellt, die der Fußgängerzone jedes Leben geraubt hat. In der Riesenstraße könnte ein Panzer querparken, niemand würde sich dran stören. All die Cafés und Bars haben nichts mit dem Trubel zu tun, der mich in meiner Kindheit in Staunen versetzte. Das Rex-Kino ist verschwunden, Hertie geschlossen, die Buchhandlung Geschwister Schmidt existiert nicht mehr, die McDonald's-Filiale in der Marktstraße ist fort, sogar unser Eiscafé in der Maxstraße hat aufgegeben. Das Rialto verfügt heute nur noch über einen leicht zu übersehenden Straßenverkauf. In den 90ern war es Dreh- und Angelpunkt unseres Stadtlebens. Es war unser Wohlfühlort, an dem Tante Juli und meine Mutter mit uns Kindern zu Beginn des Monats manchmal so tun konnten, als wären wir eine ganz normale Familie. Wir zwängten uns an einen der kleinen, runden, metallenen Bistrotische, schlabberten unsere Eisschokolade und scherzten mit den lustigen Italienern, die nicht ahnten, wer wir wirklich waren. Nach dem Tod meiner Mutter mied Tante Juli das Rialto. Wenn ich mit ihr durch die geschäftigen Straßen flanierte, dann hoffte ich jedes Mal auf eine zufällige Begegnung mit meinem Vater. Ich suchte ihn im Stadtbild. Irgendwo musste er ja sein. Er gehörte doch in mein Leben wie die Erdbeersoße zum Spaghetti-Eis. Niemals lief er mir über den Weg.
Ja, das ist eines der auffälligsten Kennzeichen des Buchs, dass die Stadt Kaiserslautern, einerseits sind da geboren, es ist eben auch der Schauplatz der Handlung, bis ins Detail und ständig genau angegeben wird. Ich frage mich, Sie können vielleicht darauf eine Antwort geben, ob sich andere Leute, die die Stadt überhaupt nicht kennen, beklagen über so viel Genauigkeit. Ich kenne wenig Bücher in der Literatur, die das vielleicht in New York oder in Berlin spielen, dann so genau machen, aber nicht mit einer unbedeutenden Provinzstadt, wo das sowieso niemand nachvollziehen kann und kennen kann.
Es gibt beides. Also ich bin schon auf Menschen getroffen, die mir gesagt haben, das ist ja richtig toll, dass ich das Gefühl habe, jetzt diese Stadt zu kennen, obwohl ich nicht einmal einen Fuß dahin gesetzt habe. Und dann gibt's auch Leute, die sagen, ja, das ist ja schön und gut, aber mir zu viel. Und hätten sie nicht wenigstens einen Stadtplan vorne reinpacken können? Da habe ich gesagt, das ist eine gute Idee, aber ich habe mir was dabei gedacht, das mache ich ja nicht einfach nur aus Lokalpatriotismus, den habe ich auch, aber nicht nur deswegen, sondern ich habe eben in der Gegenwartsliteratur, wenn ich dann die Berlin-Romane oder die Hamburg-Romane lese, auch immer das Gefühl, ja schön und gut, wie genau das alles beschrieben wird, das wird mit einer Selbstverständlichkeit hingenommen und warum soll Kaiserslautern oder irgendeine andere ähnlich große Stadt nicht auch das Recht haben, so zu beschrieben zu werden, finde ich.
Ich würde dem noch einen anderen Aspekt hinzufügen. Wir haben ja in den vergangenen 25 Jahren eine Flut von sogenannten Regionalkrimis erlebt. Und ich würde meinen, in den Regionalkrimis ist es häufig sowas wie was Falsches auf jeden Fall. Man hat einen Stadtplan und man fährt den Stadtplan mit dem Finger ab sozusagen. Und bei ihm ist es lokales Kolorit. Also das heißt, es illustriert was, was dann Stimmung und auch eine Stimmigkeit insgesamt macht und nicht so sehr Mittel ist, um was abzuarbeiten.
Ja, das ist vielleicht auffällig, dass, wenn Christian Baron in den Büchern das erwähnt, dann die Stadtteile immer auch soziale Signale aussenden. Ja. Also Betzen heißt dann etwas oder Benjerück heißt dann etwas, man spürt immer, ne? Oder es wird dann im Buch explizit dazu gesagt, welche Art von Leuten aus welcher Schicht dort hauptsächlich wohnen. Und so entsteht nicht nur ein geografisches Bild von Stadtteilen, sondern eben auch ein soziologisches Bild im Grunde genommen. Noch ein Wort vielleicht, ja, zu den Regionalkrimis. Ja, das ist so ein Ortsporno, der da betrieben wird. Ja? Und ich habe die sicher nicht zu Unrecht im Verdacht, dass sie das nur machen, damit möglichst viele Leute aus der Gegend dann die Bücher kaufen.
Diese Vermessung einer Stadt, die eigentlich in der Literatur nicht sichtbar ist. Eine Frage, die ich mir halt auch immer stelle. Also was macht diese Stadt eigentlich auch aus, in der wir leben? Und welche Geschichten erzählen wir uns? Und wer erzählt diese Geschichten? Wer bestimmt dann das Narrativ? Und das finde ich jetzt auch interessant, dass eben diese Orte auch markiert werden, aber auch Teil sind von Herkunft, von Identität dann, Identifikationsorte werden.
Ja, und auch nicht beschönigt, das ist vielleicht dann nochmal so ein Ding. Mir wichtig war, dass es sich davon abgrenzt. Also ich würde als Christian Baron Privatperson über Kaiserslautern sicher nicht genauso reden, aber die Erzählinstanz muss stimmig sein. Wenn die jetzt davon spricht, wie toll Kaiserslautern ist, was es ja faktisch auch ist, aber eben nicht nur, dann hätte das keine Stimmigkeit gehabt. Es geht also auch nicht darum, irgendwas zu idealisieren, sondern die Perspektive ist eben die von unten. Und als solche ist auch eine Stadt wie Kaiserslautern nicht immer nur schön. Und dann hat man selbst als sogenannter sozialer Aufsteiger, der ich dann ja bin, und das ist ja auch die Erzählstimme in diesem Buch, einen speziellen Blick darauf. Und die wollte ich transparent machen. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Und es gab durchaus auch Leute aus der Stadt und Umgebung, die mich so ein bisschen als Nestbeschmutzer sehen. Das ist ja auch klar. Ich zeige eben nicht nur die schönsten, in erster Linie auch nicht die schönsten Orte. Ich schwärme auch von Betzenberg, aber eben nicht nur. Und mir ist das halt wirklich wichtig gewesen. Und das nehme ich in Kauf. Aber die Lautrer, so nehme ich das wahr, zumindest auch bei Lesungen, die ich habe, verstehen das sehr, sehr gut. Und die Menschen, die zu meinen Lesungen kommen, sind auch eher dankbar dafür, dass man sagt, ja, es ist eben auch nicht so einfach.
Spielt die räumliche Distanz da auch eine Rolle, dass man darüber dann aus einer gewissen Distanz heraus auch eher schreiben kann?
Ich glaube, dass so dieser soziografische Blick wirklich auch nur dann möglich ist, wenn man ein paar Schritte zurücktreten kann. Und ich wohne jetzt seit 2006 nicht mehr in der Stadt. Ich bin zwar alle paar Monate hier, aber ich kriege die Veränderung ein bisschen anders mit. Das ist ein bisschen wie bei Freunden, die Kinder kriegen. Und man sieht sich alle paar Monate und merkt, boah, krass, hast du dich verändert. Wenn man selber da drin ist, merkt man diese Veränderung nicht so schnell. Da muss man sich schon drauf stoßen. Und ich glaube, dass ich auch als Autor davon profitiere, dass ich nicht mehr in Kaiserslautern lebe, durchaus, ja.
Es kommt noch was anderes dazu, dieses Geschichten erzählen wollen. Die Geschichten gehören natürlicherweise in einen kleinen Raum, also in die Stadt oder in Stadtteile oder in Straßen sogar. Und wenn man dieses erzählen will, dann muss man gucken, wie man das abbildet. Das kann man entweder durch eine sehr große Genauigkeit machen oder man kann es machen, indem man das typisiert oder indem man sich sagt, so, ich erfinde mir jetzt was. Ich glaube, was Christian Baron gemacht hat, ist halt eben nichts erfunden, sondern er hat was Erlebtes in Geschichten umgewandelt. Und das scheint mir was ganz Wesentliches zu sein. Das ist im ersten Buch schon so und das ist vielleicht noch mehr im zweiten Buch, so habe ich den Eindruck.
Da reden wir sicher mehr darüber. Ich bin neugierig auf Sie als Autor natürlich. Also wann haben Sie überhaupt angefangen, literarisch zu schreiben? Sie haben ja, bevor die beiden im engeren Sinn literarischen Bücher erschienen sind, 2 Veröffentlichungen, ein Sachbuch und davor eine Studie, ich weiß nicht, ob die auch als Buch erschienen ist, wo es um politische Diskussion, um das Feld des Politischen geht. Also das ist Politikwissenschaft im allerweitesten Sinn über Soziologie. Eine Kritik der Linken im Grunde genommen oder bestimmter Auswüchse, bestimmter Denktheorie, Verhaltensweisen der Linken, soweit die letzten, sagen wir mal, 20 Jahre betreffen. Haben Sie schon als Schüler oder als Student kleineren Prosaformen versucht?
Ich habe als Kind so mit 8, 9 Jahren angefangen, Gedichte und kleine Prosastücke zu schreiben, also so vor mich hin, weil ich irgendwie so eine Neigung dazu hatte und es mir Spaß machte. Das habe ich aber nie wirklich jemandem gezeigt. Ich habe dann später erst erfahren, dass meine Mutter auch Gedichte geschrieben hat. Sie hat es auch niemandem wirklich gezeigt. Das habe ich in ihrem Nachlass gefunden und wir haben dann sozusagen parallel schon so geschrieben, aber das ist dann irgendwann versiegt und ich habe dann den Weg in den Journalismus erstmal gefunden. Also das ist der erlernte Beruf. Ich wollte unbedingt Journalist sein, auch journalistisch schreiben, die soziale Wirklichkeit abbilden. Das war mein Ziel und sie einordnen. Dann habe ich ja sowohl im Sport als auch, ich habe ja eigentlich alle Ressorts durchgemacht, Sport, Kultur und Politik und auch Wirtschaft und das war mein Ding lange Jahre. Und bis vor 3 Jahren ungefähr, da haben wir beim Freitag in der Redaktion eine Sonderausgabe vorbereitet zum Internationalen Frauentag. Das macht man als linke Zeitung ja so. Und dann muss man immer und was machen wir denn, haben wir gefragt. Machen wir jetzt wieder was mit zu MeToo? Das war schon 2 Jahre da am Laufen und langweilig. Machen wir was zum Gender Pay Gap, dass Frauen für die gleiche Arbeit weniger verdienen als Männer? Das haben wir doch sonst. Und irgendwas Besonderes brauchen wir. Und eine Kollegin hat gesagt, wir machen dieses Jahr eine Männlichkeitsausgabe. Männer schreiben kritisch über Männlichkeit und die Frauen haben frei. Darauf war vorher nicht mal die Taz gekommen. Eine super Idee, die haben wir umgesetzt und einer von uns musste auch über seinen Vater schreiben, das ist das Thema. Seite 3 war schon gesetzt und ich habe getan, was ich am besten kann in solchen Situationen. Ich bin in mein Büro und habe die Tür hinter mir zugemacht, weil ich wusste, dass die mich suchen und finden. Und dann stand mein Chef in der Tür und hat gesagt, du hast doch mir mal erzählt beim Mittagessen, was dein Vater für ein Typ war, willst du das nicht mal aufschreiben? Im Journalismus sagt man doch nicht ich, habe ich dann gesagt, das habe ich gelernt. Und man muss doch immer bei den Fakten bleiben. Ich müsste da über Gefühle schreiben. Ich müsste da Lücken füllen. Ja, mach, das ist dann halt ein literarischer Text. Ich habe es gemacht und nicht bereut. Und dann war relativ schnell die Idee da, die ganze Geschichte zu erzählen. Es hat wenige Monate gedauert, dann ist das aus mir rausgeflossen. Es war offenbar eine Dringlichkeit in mir, diese Geschichte zu erzählen, die aber erstmal angestupst werden musste. Es war irgendwie, als hätte ich die ganze Zeit mit angezogener Handbremse auf einem Berg gestanden und einer musste die mal lösen. Dann ging es aber mit Karacho los und ich war am Steuer und wollte das machen. So, und da hat's angefangen und während des Schreibens von einem Mann in seiner Klasse war klar, ich bleib an dem Thema dran. Ich werde weiterschreiben. Ob ihr mir das veröffentlicht oder nicht, ist mir scheißegal. Sie haben es zum Glück veröffentlicht und werden es weiter tun. Da habe ich jetzt einfach Glück gehabt, dass ich einen super Verlag habe. Ja, und jetzt stecke ich deutlich mehr im literarischen Schreiben drin als im journalistischen.
Arbeiten Sie noch als Journalist oder ist das Berufsbild jetzt erstmal freier Autor?
Das Berufsbild ist freier Autor, aber meinen Lebensunterhalt verdiene ich in der Mischkalkulation. Ich arbeite frei, schreibe ich weiterhin journalistische Texte, aber mittlerweile hat es sich umgedreht. Jetzt ist mein Hauptberuf doch das Schriftstellerische und das Journalistische ist der Nebenberuf.
Wir quetschen Sie am Ende aus, was neu in der Pipeline ist oder noch nicht. Ja, sollen wir einfach fragen in die Runde jetzt an Christian Barons. Das taucht ja in den Büchern auch immer auf und wird streng in den Sachbüchern thematisiert, über die Kritik der Linken reden, also die sich verspielt in der Definition und in der Argumentation und im Verteidigen, auch im blödsinnigen Verteidigen von Identitäten, also dass wir, ich kann sowieso nicht, der Christian Baron hat auch nicht Haare genug, um jetzt Zöpfchen zu flechten, dass wir das gar nicht mehr dürften. Das Theater, da darf sich kein weißer Schauspieler schwarz schminken als Othello oder sonst etwas. Oder sollen wir bleiben beim Mann seiner Klasse? Und da würde mich dann interessieren, ob Sie das intuitiv erstmal runtergeschrieben hätten, durchaus nicht negativ gemeint. Die Frage wäre, hat es dabei auch Grundannahmen, Vorüberlegungen gegeben, dass Sie sich gesagt haben, ja, das will ich und das will ich nicht?
Es ist ja 2016, war das, glaube ich, ein Buch auf Deutsch erschienen von Didier Eribon, Rückkehr nach Reims. Buch, in dem er, der Autor Eribon, von der Position des Soziologieprofessors darüber spricht, geht eben zurück in seinen Heimatort nach langen Jahren und erkundet vor allen Dingen die Frage, warum die Arbeiterklasse sich von den Linken abgewendet hat oder umgekehrt oder beides. Im Grunde ist es, glaube ich, auch einfach ein Buch, in dem er mit seiner eigenen Herkunft hadert und sich diese Fragen stellt, was ist eigentlich aus mir geworden. Und das hat mich wahnsinnig bewegt damals, als das rauskam. Da war ich noch voll in diesem journalistischen, man darf nicht ich sagen, drin und dachte, das ist ja schon ein Sachbuch, was er da geschrieben hat, aber eines, das es wagt zu erzählen, einfach dem Erzählen zu vertrauen, auch wenn er immer wieder diese analytischen Zwischenpunkte hat. Das habe ich gelesen, dann habe ich Annie Ernaux entdeckt, die jetzt den Literaturnobelpreis gekriegt hat, eine Autorin, die mir auch den Stecker gezogen hat, ganz großartige Literatur, die immer wieder Aspekte ihres eigenen Aufwachsens in, wie man so sagt, einfachen Verhältnissen beschreibt. Das sind Texte, die für mich Vorbilder waren. Und ich habe aber an denen auch gemerkt, wie ich es nicht machen möchte. Nämlich dieser Blick von Eribon, auch der von Ernaux, ist sehr distanziert. Das merkt man diesen Texten ja an, dass sie immer klar machen, von welcher Position aus sie jetzt sprechen. Also die Erzählinstanz ist eine, ich bin der Akademiker und erzähle in der Sprache der Akademiker über diese Menschen, wo ich herkomme. Mir war klar, mein Weg ist es, eine Sprache zu finden, die auch denen zugänglich ist, um die es da geht. Das ist für mich die zentrale Herausforderung und die Distanz nicht so drin zu haben beim Erzählen. Das ist für mich als jemand, der sehr links auch politisiert wurde, es ist schon angesprochen worden, immer wieder meine Herausforderung gewesen, weil ich in den Köpfen der Figuren bleiben möchte und manchmal dann auch merke, okay, die sagen jetzt irgendwelche rassistischen Sachen, die sagen, benutzen Begriffe, die ich nicht verwenden würde. Soll ich das weglassen? Diese Gedanken kommen einem dann doch auch beim Schreiben, dort ertappe ich mich dabei, aber ich merke, es geht jetzt genau darum, das nicht zu tun, sondern es drin zu lassen und zu sagen, ja, ich will ja nichts beschönigen. Es geht mir nicht darum, etwas oder jemanden zu idealisieren. Mein Wahlspruch, der über meinem Schreibtisch hängt, ist ein Satz von der Figur Fabian aus dem Buch von Erich Kästner. Es spielt ja Anfang der 30er Jahre, kurz bevor die Nazis an die Macht kommen. Die Kommunisten und Nazis beschießen sich auf den Straßen. Der Fabian, die Hauptfigur, hat einen Freund, Labude, der promoviert in Germanistik und der ist ein Kommunist und sagt, die Arbeiterklasse ist das revolutionäre Subjekt. Und der Fabian sagt dann an einer Stelle diesen Satz, der mich leitet, man ist ja nicht gut, bloß weil man arm ist. Das ist ein toller Satz und der leitet mich beim Schreiben, weil ich sage, nee, ich zeige Menschen in all ihren Ambivalenzen. Und die linke Solidarität besteht für mich dann vor allem darin zu sagen, auch wenn die Figuren zum Beispiel in meinen Büchern, aber auch eben in der Realität manchmal echt scheiß Dinge tun, ich will trotzdem, dass sich ihr Leben verbessert.
70er Jahren, wo es ja schon mal Vermischung zwischen Literatur, Autobiografie und Sachthemen gab.
Neue Subjektivität.
Das war
das Stichwort, Sie haben ja Literatur studiert. Das waren für uns die ersten vor fast 50 Jahren, so eine Welle, die gemeint hat, dass sie eben auch die subjektiven Befindlichkeiten mit einbringen muss, ohne auf das andere zu verzichten, dass die beiden Dinge irgendwie zusammenkommen müssen, auf die Literatur bezogen und in die Diskussion bezogen. Für uns ist das also nicht so ganz neu.
Aber zwischendrin ist es durchaus ja verloren gegangen.
Ja, ja,
das
ja,
muss
ja
man sagen.
Ja, ja,
also ich bin dann auch erst später auf Texte wie Peter Handke, Wunschloses Unglück, Peter Weiß, Abschied von den Eltern gestoßen, wo ich dachte, das ist genau das, was ich auch brauche.
Das fand ich jetzt auch spannend. Und wenn ich dann sehe, wie Hubert Fichte jetzt das St. Pauli-Roman im Moment rezipiert wird, bei Heinz Strunk oder auch Rocco Schamoni, wo das natürlich mit einer anderen Richtung gemacht wird, aber wo sie auch sehr nah dran sind an einem Milieu, in das sie aber von außen eindringen. Das ist so ein bisschen auch eine Aneignung.
Heinz Strunk, Goldene Handschuhe habe ich auch, liebe ich zumindest das Buch, das ist großartig. Er setzt den Humor auch als Distanzierungsmittel ein, habe ich den Eindruck.
Noch mal einen Satz anbringen will. Der heißt nämlich, ich sagen bedeutet manches Mal mehr Distanz als objektiv zu erzählen. Und in der Nacht ist es ja so, dass das zwar ein autorialer Erzähler ist, aber der doch sehr, sehr nah bei den einzelnen Figuren ist. Und das bedeutet halt eben auch eine große Glaubwürdigkeit.
Ich würde gern den Blick mal für einen Moment auf etwas lenken. Es wird doch gesagt, diese Schichten, diese Unterklasse, die findet in der Literatur oder findet eigentlich gar nicht so statt. Nur ich würde sagen, das stimmt doch gar nicht. Denn sobald ich das Fernsehen anschalte, bis zum Erbrechen, wird uns in sogenannten Reality-TV, werden uns Angehörige mit ihren Problemen, mit Streit, mit Schreierei vorgeführt. Man muss, glaube ich, das ist ganz wichtig, herausarbeiten, was ist der Unterschied, was da Literatur kann und was ist Scheiße im Grunde genommen an dieser Form von Reality-TV. Denn was wir da sehen, ich würde sagen, ja, es ist Sozialporno, ja. Und es wird nicht mit eingebracht, reflektiert, das kann ja auch erzählend passieren, warum das so ist, wie es den Leuten jetzt geht.
Kontext ist King ist ja so ein berühmter Satz, der fehlt ja da völlig. Manchmal, wenn ich mit Kommunisten zusammensitze, dann fehlt denen auch der Kontext bei der Idealisierung. Das ist sozusagen die genaue Kehrseite davon, dass man einfach nur Kamera draufhält und das Wort finde ich absolut passend, Sozialporno ablaufen lässt. Ne? Der Begriff Porno passt deswegen so gut, weil es wirklich keinen Kontext gibt. Es wird ein Akt, den man da lebenden dargestellt, der nichts mit dem zu tun hat, was wirklich da stattfindet, wenn man einfach mal realistisch drauf guckt. Und deswegen ist mein Antrieb eben Ambivalenzen, es den Leuten auch nicht zu leicht machen. Literatur beginnt für mich da spannend zu werden, wo das Lesepublikum es schwer hat, sich zu identifizieren. Und man nachdenken muss, ich pfeffer das Ding gleich in die Ecke, weil ich diesen Typ nicht mehr ausstehe. Aber genau da fängt's an, spannend zu werden. Das macht RTL 2 ja überhaupt nicht. Bewusst macht's das nicht. Weil da jeder sitzen kann und sagen, ach, guck mal, Dido, ja, ja, ich bin ja zum Glück nicht so. Dass ich auch wiedererkennen muss und auch sich ertappt fühlen kann, manchmal zu sagen, oh, okay, ich würde in der Situation vielleicht auch plötzlich klauen. Das kann ja gut sein, aber das funktioniert nur, wenn man Kontext herstellt.
Und auch wieder dieses nach unten treten, was ja auch immer wieder eine Rolle spielt, auch innerhalb eines gesellschaftlichen Milieus wieder, dass da wieder diese Kämpfe stattfinden, wenn es noch jemanden gibt, der nach unten, der unter einem steht, was der Horst ja auch macht in Schön ist die Nacht. Ja.
Wie würde Ihr Vater denn reagieren? Er ist, glaube ich, gestorben, bevor das so exzessiv im Fernsehen zu sehen war, diese Reality-TVs aus der Unterschicht. Hätte der vermutlich darauf so reagiert? Was soll der Kram? Also so bin ich nicht.
Ja, der Grund, warum diese Privatsender das machen, ist genau der, dass Leute wie mein Vater, der eben sein Lebtag gearbeitet hat, also darauf war er auch stolz, das war der Stolz, den er dann hatte. Er hat zwar zu wenig Geld verdient, aber er ist jeden Tag arbeiten gegangen, das war ihm wichtig. Und er hat auf Menschen, die zum Beispiel am Kalkofen gelebt haben in Kaiserslautern, auf sogenannte Ausländer, die er dann immer gesagt hat, das sind ja die Asylanten, die schaffen nichts und kriegen alles, dieses nach unten treten, man findet, egal wo man, wie weit man unten ist, man findet offenbar immer noch jemanden, der ein Stück weiter unter einem ist und dann wird getreten. Das braucht man offensichtlich auch in einer so auf Konkurrenz basierenden Gesellschaft, in der wir leben, ist es offenbar eine Sache, die uns allen ja eintrainiert wird. Wenn man schon im Kindergarten gesagt bekommt, du musst jetzt aber mal wirklich dich beim Englischlernen anstrengen, damit mal was aus dir wird, das ist die Konkurrenzlogik schon in Kinder reingepflanzt, dann ist es doch vollkommen normal, dass Menschen später in dieser Logik weiter existieren.
Und dann wundert man sich über die Prozente, die die AfD erhält, denn so züchtet man, so sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes AfD-Meinungen.
Absolut. Ich würde niemals rechtfertigen, dass jemand AfD wählt, weil man schon wissen kann, dass das eine rechtsextreme Partei ist. Aber rechtfertigen ist was anderes als verstehen. Und verstehen kann ich durchaus viele.
Ich fand es halt auch interessant jetzt in Schön ist die Nacht, was überhaupt von der Politik, von der Welt da draußen vordringt in die Welt, die da geschildert wird. Also das ist ja vornehmlich die Populärkultur, es sind die Nachrichten, aber was davon verfängt und wie das ankommt, das fand ich persönlich ganz interessant.
Ja, auch der Antikommunismus, was in den 70er Jahren ja so massiv war, das war mir so klar auch nicht, als ich mich da mal beschäftigt habe. Wenn wir heute, regen wir uns zu Recht über die Debattenkultur auf in der Öffentlichkeit, die wirklich übel ist. Aber in den 70er Jahren ging es auch so zur Sache, da wäre ich auch verzweifelt. Also da war ja jeder.
In den 60er Jahren, noch 10 Jahre ja. zuvor. Die 60er Jahre waren finster, da waren Nazis in öffentlichen Ämtern, das war vollkommen normal. Die haben nicht auf sich getippt und haben gesagt, Nationalsozialismus war gut. Die haben, was das Politische anging, die Klappe gehalten und gemacht, was sie für richtig fanden. Nämlich sozusagen eine Art Nazi-Politik nach 1945. Und haben alles, was ihnen nicht gepasst hat, in den Senkel gestellt und blockiert. Das ging natürlich bis die Studentenunruhen, die sogenannten 65, 66, 67, angefangen haben. Das waren die ersten Aufbrüche. Vorher war Deutschland ein fürchterlicher, rechter, konservativer Mief, ja. Also es waren wirklich Kämpfe, die man da mit den Eltern, mit den Lehrern ausfechten musste.
Das kommt dann hier vor als Bombelehrer, ne? Das sind dann immer die Bombelehrer, ja, die dann ja, das Stadtbild ja, prägen.
So hieß das damals auch.
Schön ist die Nacht ist ja für Christian Baron ein historischer Roman. Der spielt in den 70er Jahren, also genau in einer Zeit, die ich hochbewusst politisch engagiert erlebt habe, Murphy, und du auch. Und da genügt es nur etwas anzuklicken und schon fallen uns ganze Szenen, Diskussionsstränge und so weiter und so fort ein. Aber für Christian ist es ja etwas gewesen, was er recherchieren musste, was er nachfragen musste. Das ist tief versunken, das muss er erst mal ausgraben.
Glücklicherweise ist es ja aber auch dann noch nah genug an uns dran, auch die Kultur dieser Zeit, dass es doch für mich Möglichkeiten gab, mich wirklich da reinzugraben. Es gibt zum Beispiel, um eines zu nennen, das auch im Buch vorkommt, alle Sendungen der Rappelkiste auf DVD. Und die habe ich mir dann in aller Ruhe alle angeguckt und habe gedacht, was ist das für eine tolle Sendung gewesen? Das gibt's ja wohl nicht. Sowas gibt's heute nicht. Und wenn dann irgendwelche rechten Leute sagen, die Öffentlich-Rechtlichen, das ist ja der Rotfunk oder sowas, der Begriff kennt man ja auch schon von damals, sag ich, ey, schön wär's. Aber damals hatte das noch eine Bewandtnis damit, weil man da sich was getraut hat auch. Und Hulda zeigt dann ihren Enkelkindern diese Sendung, der Willi, die Hauptfigur, findet das nicht so doll und man ist da sofort mittendrin in den Auseinandersetzungen und ich musste das nur der Verwandtschaft, die im Alter meines Opfers ist, sagen. Das eine Wort, Rappelkiste, und schon konnte ich mich zurücklehnen und die haben eine Stunde geredet, mein Aufnahmegerät lag da und ich habe Geschichten gesammelt. Also so läuft das dann und ich bin dann mitten in dieser Zeit auch monatelang drin, komme dann auch, wie das so ist, nochmal auf andere Dinge, Abzweigungen, andere Sendungen, was war da, wurde da politisch entschieden, wenn dann so nebenbei mal der Akkordzuschlag abgeschafft wird, kriege ich ein Gefühl dafür, was es eigentlich heißt, so in Echtzeit zu erleben, wie die Gewerkschaften langsam schwächer werden, wie die FDP als Partei sich verändert. Das steht da zwar nicht wörtlich drin, aber es kommt offenbar doch über das Jahrzehnt hinweg durch, wie sich die Regierungsarbeit verändert. Und dann gibt's den Stopp der sogenannten Gastarbeiter, es werden keine mehr eingeworben. Anwerbestopp hieß das ja. Das sind so Dinge, die mir dann auf einmal so präsent waren, als würde ich sie jetzt in dem Moment erleben. Das ist ein ganz großes Erlebnis und nur möglich, weil die Zeit uns doch irgendwie auch so nah ist und uns auch politisch viel zu sagen hat, würde ich sagen.
Und weil sie natürlich auch einigermaßen dokumentiert ist. Ne?
Richtig.
Also wenn man die Rappelkiste einfach gucken kann, hat man schon einen unmittelbareren Eindruck, als wenn man, sagen wir mal, ein Manuskript der Sendung liest oder so. Ne? Das ist natürlich der Vorteil, klar.
Richtig, war das natürlich Gold wert, dass es das gibt.
Erzählen Sie ruhig ein bisschen mehr über die Vorbereitungsarbeit von Schön ist die Nacht.
Ich habe noch, während ich Ein Mann seiner Klasse schrieb, gewusst, dass ich das als nächstes machen muss. Und dann habe ich auch währenddessen schon angefangen zu recherchieren, mich da Interviews zu führen mit der Familie beiderseits, also mütterlicher und väterlicherseits, Leute wieder getroffen, die ich teilweise 15, 20 Jahre nicht gesehen hatte. Und dann haben wir echt mal intensiv gesprochen, auch ein und dieselbe Person aus meiner Familie, zum Beispiel den Opa, der im Buch Horst Baron heißt, über den habe ich die verschiedensten Perspektiven wahrgenommen. Und mir war besonders wichtig, Leute zu treffen, die damals Kinder waren, also die Kindersicht auf die Zeit haben, als auch Leute, die die Erwachsenensicht auf diese Zeit haben. Und auch da war für mich wahnsinnig spannend zu sehen, wie manchmal ein und dieselbe Situation in der Familie ganz unterschiedlich wahrgenommen wurde und erzählt wurde. Da beginnt schon die literarische Arbeit in dem Punkt, zu sagen, okay, ich stecke jetzt hier gerade in euren Geschichten, ich bin dann derjenige, der das aufschreiben darf. Ich habe wahnsinnig viel zugehört. Das war das Allerwichtigste, einfach zuhören, wirklich das alles nochmal hören und sich das in aller Ruhe vergegenwärtigen. Was bedeutete das damals eigentlich? Weil einerseits sagen uns die 70er viel, ne? Es gab den NATO-Doppelbeschluss, Ende der 70er fing das ja an. Es gab also eine Militarisierung, gegen die man sich wenden musste. Es gab sowas wie eine Ölkrise. Man hatte das Gefühl, ja hier, die SPD ist ja gar nicht mehr so sozialdemokratisch wie noch vor ein paar Jahren. Das änderte sich relativ rasch mit Helmut Schmidt. Und dafür ein Gefühl zu kriegen, war mir sehr, sehr wichtig. Ich hatte schon relativ viele Grundlagen, weil ich mich sehr oft schon mit Zeitgeschichte beschäftigt habe, mit dieser Zeit, weil ich politisch wahnsinnig interessiert bin. Und ich wusste auch schon, wer damals Minister war. Ich habe mich mal ganz intensiv über ein Jahr hinweg mit der RAF beschäftigt, mit allem, was daran damit zusammenhängt. Und so kannte ich auch schon sowas wie das Werk von Heinrich Böll. Ich habe Spiegelausgaben aus den 70er Jahren herangezogen. Man kann die zum Glück online kostenfrei kriegen. Ich habe mehr Spiegel der 70er gelesen in den vergangenen 3 Jahren als Spiegelausgaben der Gegenwart. Das ist ein ganz großes Vergnügen gewesen, weil man da ein Gefühl dafür bekommt, okay, was hat der Böll denn da geschrieben? Der Titel des Artikels von Heinrich Böll zur RAF lautete ja irgendwie, will Ulrike freies Geleit? Fragezeichen. Und dann habe ich diesen Text gelesen und gedacht, ah, okay, so kann ich 100%ig unterschreiben. Da wird keine Gewalt verherrlicht, nichts. Und dann habe ich mal in Sekundärliteratur geguckt und gemerkt, der Böll wollte eigentlich eine andere Überschrift für diesen Text. Die Spiegelredaktion hat die genommen, um einfach da was zuzuspitzen. Und natürlich hat die Springer-Presse unter anderem das aufgegriffen und was es bedeutet hat, ein Sympathisant zu sein. Was das wirklich bedeutet hat, das war mir vorher auch nicht bewusst, bevor ich mich so intensiv damit beschäftigt habe. Also bei mir flossen eigentlich immer in der Arbeit an diesem Buch diese Recherchearbeit über die großen politischen Zusammenhänge mit der ganz persönlichen Geschichte meiner Familie unmittelbar zusammen. Es ließ sich zu keiner Zeit trennen. Und das war dann auch für mich ganz wichtig, es im Text dann auch genauso umzusetzen, dass ich klar mache, das versuche ich auch bei meinen Lesungen immer möglichst klar zu machen, dass ich, wenn ich irgendwie mal Zahlen nenne zur Bildungspolitik oder Ähnlichem, dass ich das nie trenne von der ganz konkreten Geschichte, die dann wieder mit Ambivalenzen zusammenhängt. Wenn ich erzähle, wie viel Kinderarmut es in Deutschland gibt, wie viele Kinder aus Arbeiterfamilien studieren, dass das nur 20% sind, aber 70% der Akademikerkinder, dann bleibt das nicht so stehen, sondern wenn ich dann erzähle, wie es bei mir war, dann hilft das, glaube ich, Empathie zu empfinden. Das ist für mich ein ganz, ganz entscheidender Punkt und auch eine Kraft der Literatur, die ich vorher zwar irgendwie wusste, weil es bei mir das schon ausgelöst hatte, aber dass ich das bei anderen Menschen auslösen kann, die überhaupt nicht wissen, was es heißt, in solchen Verhältnissen zu leben. Das war schon eine ganz, ganz großartige Sache. Und das habe ich mit meinen seiner Klasse erlebt und wollte es mit dem neuen Buch unbedingt fortsetzen.
Das hieße, das, was Sie jetzt gesagt haben, ist ein Votum, ein großes Statement dafür, dass Literatur dieselbe Thematik, dieselbe Geschichte vielleicht sogar, wesentlich mehr und nachhaltiger Empathie erzeugen kann, als wenn dieser Sachverhalt in einem Sachbuch vermittelt wird.
Ich halte beides für sehr wichtig. Ich bin ja auch Journalist und ich weiß, dass es wichtig ist, sich dann mit den Zahlen auseinanderzusetzen und wissenschaftlich zu arbeiten. Aber ich habe bei Lesungen die Erfahrung gemacht, dass Leute nachher zu mir kamen und sagten, wissen Sie, ich lese seit 20 Jahren oder länger jeden Tag die FAZ. Da steht ja drin, wie viel Armut es in Deutschland gibt. Das ist ja nicht kein Geheimwissen, lang nicht mehr. Aber Sie haben es mir jetzt mal konkret gemacht. Dafür danke ich Ihnen und jetzt kriege ich einiges zum Nachdenken. Ne, auf der einen Seite ist es wahnsinnig abstrakt und so ist es konkret. Man muss es zusammendenken, weil wir ja so die atomisierte Gesellschaft haben im Augenblick, dass man mit dem Paketboten keine Berührung mehr hat, weil der muss sofort weiter, der hat unglaublich viel Druck. An der Supermarktkasse haben sie auch keine Zeit mehr irgendwie. Man hat im Alltag auch sonst in seinem Freundeskreis, das merke ich ja sogar bei mir, der ich ja mich eigentlich aktiv bemühe, meine Wurzeln nicht zu verlieren. Ich habe fast nur Akademikerfreunde und wenn man sich das mal bewusst macht, merkt man, dass es so gut auch nicht ist. Es sollte nicht dauerhaft so bleiben, denn uns verbindet doch mehr als uns trennt, so sehe ich das schon. Und wenn die Literatur da zum Teil in die Bresche springen kann, dass sie sagen kann, das erkennen wir jetzt mal. Literatur, ne, das sagt die großartige New Yorker Publizistin Fran Lebowitz, die hat da gibt's eine Netflix-Serie, Pretend It's a City mit ihr. Sorry für die Schleichwerbung, aber das ist großartig. Es ist toll, weil da sagt sie einen Satz, der mir auch sehr einleuchtet, sagt, für manche Leute ist ein Buch eine Tür, durch die sie gehen, und für andere ist es ein Spiegel. Für mich ist es beides. So, und so gilt das für mich auch, dass man sowohl durch eine Tür gehen kann und da ist trotzdem immer noch dieser Spiegel, in dem ich mich wiedererkenne. Es muss sich ja nicht ausschließen. Das ist die große Kraft, die, finde ich, nur das Erzählen hat, und die darf auch nicht notwendigerweise unterbrochen werden durch dieses, und jetzt ordne ich euch das mal politisch noch ein, ich sage euch jetzt mal, was ihr zu denken habt. Nee, die Leute sind schlau genug, sich selber ihre Gedanken zu machen.
Dringender Vorschlag, ein Stück zu lesen aus Schön ist die Nacht. Es ist so, dass das jetzt nicht nur zwei Romanfiguren sind, sondern die gab es, glaube ich, in ihrem Leben wirklich. Der Willi, Arbeiterklasse, und der Horst, der eher dazu neigt, das eine oder andere auch mal mit etwas krimineller Energie sich zu beschaffen, hätte es auch gut sein können, dass er total abstürzt, im Gefängnis landet.
Ja, also die beiden Hauptfiguren kommen in einen Mann seiner Klasse vor, aus der Sicht des kleinen Ich-Erzählers Christian, als Opa Horst und Opa Willi. So, da ist, glaube ich, dann klar, dass es sich hier bei Schön ist die Nacht um etwas handelt, was man heutzutage Prequel nennt. Also die Vorgeschichte, das war mir eben wichtig, erst einmal klar, diese klar konturierten Figuren, Charakterisierungen wirken am Anfang so, der Willi ist derjenige, der immer den Anstand vor sich herträgt und sagt, man muss anständig bleiben. Und der Horst, der sagt, den Scheiß hier, ich überblick den, ich weiß, dass man aus eigener Kraft nicht reich werden kann. Ich muss mir selber zu helfen wissen.
Beide haben recht, ja.
Beide haben recht.
An den Figuren, dass eben die Widersprüche nicht weggebügelt werden, nicht gestrichen werden, sondern explizit literarisch.
Ja, die Widersprüche sind dann teilweise auch performative Widersprüche der Figuren selber. Also das ist nicht so, dass der eine immer tugendhaft bleibt und der andere immer der Böse. Das Gut-Böse-Spiel funktioniert ab einem gewissen Punkt halt nicht mehr, das, so wie das Leben eben spielt. Und an diesem Punkt, an dem wir jetzt sind, die Stelle, die ich jetzt vortragen möchte, da glauben die beiden doch noch sehr klar jeweils sie glauben sehr stark an ihre eigenen Dinge. Und der Willi ist eben, der noch wie vor den Anstand vor sich herträgt. Übrigens, das vielleicht noch als kleine Ergänzung, das mit dem Anständigsein hat er aus der Nazi-Zeit. Darf man nicht vergessen, er ist 29 geboren, war im Krieg 15, 16 Jahre alt. Er war bei der HJ. Himmler, glaube ich, hat noch 1944 vor SS-Leuten gesagt, bei allem, was wir tun, bleiben wir immer noch anständig. Und das ist absolut abartig, dass dieser Begriff so verwendet wird. Aber Willi hat das natürlich aufgenommen und er hat es in der Bundesrepublik für sich weiterentwickelt, und dieser Begriff bleibt für ihn wichtig. Er ist ja heute für viele Menschen immer noch wahnsinnig wichtig.
Ich glaube, das ist auch noch so eine Dimension, über die wir noch gar nicht geredet haben, dieser Nationalsozialismus, wie der dieser Erziehung auch noch eine Rolle spielt. Ja?
Bernhard Vesper schreibt in seinem wunderbaren Buch, auch wunderbar in formaler Hinsicht, weil, wenn man es liest, kann man zusehen, wie er schreiben lernt, innerhalb eines Buches unbedingt lesen. Wir sind Hitler bis zum Gürtel, also wenn wir von einem Wir der zweiten Hälfte der 60er und der 70er Jahre sprechen, ich erinnere mich an meine Verwandtschaft, dass da natürlich solche Begriffe wie Ordnung, Sauberkeit, Tüchtigkeit, Pünktlichkeit und so weiter, die waren jetzt nicht irgendwie aus einer abstrakten, idealisierten Idee, sondern genauso wie die in der Nazi-Zeit gebraucht worden sind. Wir, also meine Generation, die hat diese Nazi-Milch als Babys, als Kinder.
Das war unsere ganze Erziehung, Theo.
Ja, wir sind damit gesäugt worden.
Es war völlig normal.
Ja. Ja, hier in der Situation befinden wir uns jetzt noch 1973. Die beiden sind Anfang, Mitte 40. Horst rollte die Augen und zündete sich die Marlboro an. »Dann reden wir mal Klartext, Willi«, sagte er. »Worauf kommt's denn dir an im Leben? Sei ehrlich. Vor allem zu dir selber.« »Das ist ganz einfach«, sagte Willi. »Ich will eine sichere Anstellung mit Funktionen im Betrieb und mit Frau und Kindern einen guten Lebensstandard haben.« »Ach komm, Willi, wie lange willst du dich noch belügen?« »Ist mein voller Ernst. Das mag für einen Halotri wie dich schwer begreiflich sein, aber ich will einfach meiner Arbeit nachgehen, mit meiner Rosi glücklich sein und meine Ruhe haben.« Glück in der Liebe. Das hätte ich auch gern, aber dass man mit ehrlicher Arbeit was erreichen kann, hat noch nie gestimmt. Du musst die Ellbogen ausfahren, sonst bleibst du ewig der kleine Mann. Hab ich mir nicht ausgesucht, ich bin da nicht für, aber mit den Menschen ist kein Frieden zu machen. Dann wissen wir, dass wir uns nicht einig sind, sagte Willi. Ich sag's nur, mich darf keiner ausbremsen, sonst ramm ich den ungespitzt in den Boden. Drohst du mir etwa? Fragte Willi. Dir doch nicht. Ich muss jetzt heim, sagte Willi. Horst tat, als hätte er das überhört und sprach weiter. Weißt du was? Anstatt schlauer Sprüche könntest du zeigen, ob du dir wirklich mal was an mir liegt. Willi ging 2 Schritte zurück, so als hätte Horst eine Waffe gezückt. Was willst du? Was du angefangen hast, musst du zu Ende bringen. Willi, sonst verrecke ich dir noch. Also, du weißt von meinen Schulden. Ein bisschen hängst du mit drin, denn die Neumühler haben sich dein Gesicht gemerkt und deinen Namen noch dazu, ne? Wenn die aus mir nichts rauspressen können, wenden sie sich vertrauensvoll an dich, ist doch glasklar. Willi wollte was sagen, aber Horst behielt das Wort. Das bist du mir schuldig, Willi. Du hast doch eine sichere Anstellung, keine Schulden. Bei dir ist alles paletti. Ein paar Zigarettenzüge später hatte Horst ihn mal wieder soweit. Willi würde zur Bank gehen, einen Kredit aufnehmen, über 800 Mark. Dafür würde Horst sich um Arbeit bemühen. Gleich nächste Woche. Ja, das ist eben die Situation, in der wir die beiden dann auch kennenlernen. Der Willi, der als der sichere und tolle Mensch wahrgenommen wird, der ja alles hat aus Horsts Sicht. Aus Willis Sicht sieht das dann doch ein bisschen anders aus. Er sieht sich selber jetzt nicht unbedingt an einem Platz an der Sonne, sondern hat auch zu kämpfen. Aber Horst sieht das nicht so richtig. Und umgekehrt denkt der Willi die ganze Zeit, Mann, der will mich auch nur ausnehmen wie die Weihnachtsgans.
Ich habe mich gefragt, warum Willi nicht früher mit dem Horst Schluss gemacht hat. Als mögliche Erklärung bietet sich natürlich an, wenn man den Hintergrund weiß, dass da eben ihre beiden Großväter mitverarbeitet worden sind, dann die familiäre Nähe, dass man dazu neigt, von Familienmitgliedern mehr Ungerechtigkeiten hinzunehmen, als wenn das und Leute da sind, ja aber noch gar zu denen nicht, man ne? keine Beziehung mehr hat.
Nee, also ich würde sogar dann sagen, dass es dann eher dann gegenläufig ist. Der Willi ist natürlich einfach ein Typ, wo ich auch manchmal da gedacht habe, meine Fresse, ey, ja, ja, was bist du für ein naiver Sack. So, er ist in einer dysfunktionalen Familie aufgewachsen. Sein Vater ist ihm im Krieg ins Strafbataillon gekommen. Die Mutter hat ihn ins Heim gegeben, über die wir vielleicht auch gleich noch sprechen müssen. Die Mutter, Hulda, die Kommunistin ist. So, und da hat er da schon mal einen Bruch erlebt. Und seine eigene Familie, die er gegründet hat, sieht so aus, er hat 7 Kinder, von denen 5 keinen Kontakt zu ihm haben. Seine Frau Rosi, da ist die Beziehung eben so, das, was man heute On-Off-Beziehung nennen würde. Mhm. Er sucht nach einem Halt. Den Halt, den hat er in seiner Erwerbsarbeit, aber auch dieser Halt erweist sich immer wieder als brüchig. Und dann ist noch dieser Horst, der ständig ihm vor der Linse rumrennt, ihn zwar ausnimmt, aber doch immer verlässlich da ist als Mensch, als kontinuierliche Person, die ihm bleibt und in seiner Sicht doch irgendwo auch verlässlich ist. In unserer bestimmt nicht, aber in seiner.
Die Hulda, also diese Mutter von Willi, ja, ist so eine DKP-Kommunistin. So sind auf jeden Fall ihre Sprüche, also so ein Leberwurst, ein Hausmacher Marx und Hausmacher Brecht, alles richtig schön und gut. Mir liegt auf der Zunge, die Figur wirkt so, als sei sie von Ihnen extra für das Buch erfunden und konstruiert. Weil man braucht natürlich auch sowas für eine gelungene Handlung, für ein rundes Buch. Gab's die wirklich oder ist die zum Zwecke der Beleuchtung sozusagen der gesellschaftlichen Situationen erfunden?
Ja, der Kollege Heinz Strunk sagt, wenn er zu autobiografischen Bezügen seiner Romane gefragt wird, er immer ein Wort nur, der sagt immer nur Betriebsgeheimnis. Okay. Ich sag das deswegen nicht, ne, weil ich es ja auch darauf anlege, dass man das annimmt. Und bei der Hulda ist es so, dass meine Urgroßmutter tatsächlich eine überzeugte Kommunistin war. Der Hintergrund auch stimmt. Das reale Vorbild für Willi war auch im Heim und die Mutter hat echt Probleme in der NS-Zeit gekriegt. Sie war danach in der DKP. Ich habe sie sogar noch kennengelernt. Die ist nämlich 1901 geboren und erst Ende der 90er gestorben, mit fast 100 Jahren. Leider war sie in den letzten Jahren an Demenz erkrankt, sodass ich sie nicht mehr ausfragen konnte. Aber ursprünglich war es so, dass sie in diesem Buch nur einen kurzen Auftritt haben sollte. Und ich habe gemerkt, deswegen habe ich sie dann auch stärker gemacht. Deswegen stimmt auch beides. Ich habe sie dann durchaus stärker konturiert, weil sie selbst ja auch gerne Brecht zitiert, war es dann für mich auch wichtig, dass sie sowas wie eine Brecht-Figur sein könnte. Sie ist ja keine im Gegensatz zu Horst und Willi, wo man ständig in diesen Konflikt kommt, ah, kriege ich es jetzt hin, mich zu identifizieren oder nicht. Bei dieser Figur spielt die Identifikation fast keine Rolle, zumindest war es für mich so, sondern sie hat eine andere Funktion und die soll sie durchaus auch erfüllen, aber es gab sie tatsächlich.
Lesen Sie die Stelle, Seite 303, ja, wie gerne. Diese Hulda Mehrwert erklärt. Sehr schön.
Sie macht das ja häufiger. Sie mischt sich dann auch immer wieder mal in Gewerkschaftsarbeit bei Willis Betrieb ein. Und in dem Fall jetzt versucht sie bei Horst ihr Glück. Sie sind eigentlich an diesem Abend Ende der 70er verabredet, um ein Herz und eine Seele zu gucken. Und da kommt sie zu Horst nach Hause. Keuchend humpelte sie am Krückstock herein, grüßte kurz die vor einer Schnapsflasche am Küchentisch sitzende Erna und sprach erst weiter, als sie endlich im Wohnzimmer saß. Im Januar 44, da gab's den ersten großen Luftangriff auf unsere Stadt. Damals sind meine Nachbarn durch eine Bombe umgekommen. Und weißt du was? Ich bin danach nicht mehr in den Bunker gegangen. Wenn die Nachbarn bei einem Befreiungsversuch der Alliierten sterben, und diese Nachbarn waren wirklich keine Nazis, wenn die also sterben und die Parteibonsen im Bunker überleben, habe ich gedacht, dann gehe ich nicht mehr runter. Da gab es ja bis zur Kapitulation noch mehrere schwere Luftangriffe und immer habe ich draußen im Vorgarten gesessen, auf meinem Stühlchen, und dort habe ich die Klassiker gelesen, wie besessen, bei jedem Fliegeralarm. Horst konnte sich keinen Reim drauf machen, weshalb Hulda ihm diese Geschichte erzählte, zumal er sie nicht zum ersten Mal hörte. Er winkte Erna herbei, goss allen dreien was von seinem liebsten Weinbrand ein und trank sein Gläschen aus. Erna blieb beim Schnaps, Hulda rührte ihr Glas nicht an. »Du musst dein Brecht lesen, grad jetzt, wo es dir dreckig geht«, sagte sie. »Ich bin auch ohne deine Bücher gut durchs Leben gekommen. Lies dieses hier, dann begreifst du, warum es dir so dreckig geht. Und vielleicht trittst du dann endlich der Gewerkschaft bei.« »Puh, Gewerkschaft«, lachte Horst, »für die Gewerkschaften ist die Arbeit doch heilig. Die kapieren nicht, dass es ein Recht auf Faulheit braucht, anstatt die Pflicht zur Malore. Sozialhilfe rauf und Löhne runter, das wäre mein Vorschlag. Aber zu allem Überfluss sind diese Gewerkschaften auch noch schuld daran, dass Betriebe pleite gehen und Leute wie ich nur noch in Putzfirmen eingestellt werden, bei den absurden Lohnforderungen, die denen so einfallen. Früher hättest du nicht so ein dummes Zeug geredet. Worüber sprechen ihr Kerle eigentlich den ganzen Abend in der Kneipe?« »Jedenfalls lesen wir uns nicht irgendwelche Stücke von Brecht vor.« Erna quiekte wir zur Bestätigung. »Dann erklär ich's dir«, sagte Hulda. »Hör gut zu. Der Arbeiter, bist jetzt zum Beispiel du, der schafft einen Wert. Den steckt sich aber der Chef in die Tasche, und zwar komplett. Erst danach gibt er dem Arbeiter einen kleinen Teil von dem Wert, den der Arbeiter allein geschaffen hat, zurück. Lohnforderungen sind also nie zu hoch. Wenn, dann sind die Profitforderungen der Chefs zu hoch. So ist es so nicht anders.« Horst winkte ab, leerte das nächste Gläschen und ließ die alte Frau zetern, die erst Ruhe gab, als Horst endlich das Fernsehgerät einschalten konnte und Alfred Tetzlaff auf der Mattscheibe erschien.
Danke. Wir haben noch wenig über die Binnenform, über den Stil im engen Sinn geredet. Es ist ein einfacher Stil, das Wort einfach jetzt bitte nicht negativ nehmen, also das ist eine Sprache, das ist ein Schreiben, das jeder Mann, jede Frau problemlos verstehen kann. Es ist dialoglastig, es ist szenisch, sehr szenisch.
Sehr szenisch,
es ist ja auch ein Theaterstück gemacht worden, glaube ich, als Mann seiner Klasse, ja.
Wird auch im Falztheater im kommenden Jahr gespielt.
Genau. An was liegt das, dass schon der ganze Aufbau, das betrifft schon ein Mann seiner Klasse und betrifft genauso gut eben auch Schön ist die Nacht, dass da so gearbeitet wird, so geschrieben wird, dass die Figuren immer in Szenen sind und dass dann viel notgedrungen dadurch verursacht Dialoge geschrieben werden. War das eigentlich schwer oder hat Ihnen da ja das Band, mit dem Sie aufgenommen haben, geholfen, natürlich auch bei den Sätzen?
Es war jetzt hier bei Schön ist die Nacht eine größere Herausforderung für mich als im vorherigen Buch Ein Mann seiner Klasse, weil die Erzählinstanz jetzt doch nochmal eine ganz andere ist. Der Ich-Erzähler war Ein Mann seiner Klasse, ist der, also es gibt dann die Perspektive des Kindes und die Perspektive des sozialen Aufsteigers, der dann auch, wenn er die Dinge einordnet, in seiner Sprache spricht. Bei Schön ist die Nacht war es mir sehr wichtig, dass es zwar auktorial gehalten ist, aber wir wirklich eben den Köpfen von Horst und Willi in erster Linie uns befinden, was auch dazu führen kann, dass mir Vorwürfe gemacht werden wie, da hast du aber die Frau einfach dargestellt, ein bisschen eindimensional, wo ich dann sage, ja, wir sehen sie ja auch nicht aus ihrer Perspektive, sondern aus Willis Sicht und er sieht sie halt anders. So, das muss ich dann auch konsequent durchziehen, sonst ist es Quatsch. Es gibt keine übergeordneten, alleswissenden Erzähler, sondern wir gehen ganz konsequent in die Perspektiven rein, weil ich der Auffassung bin, es geht gar nicht anders. Die Sprache ist auch die Sprache einfach meiner Kindheit. Ich habe mein erstes Standard- oder hochdeutsches Wort gesprochen, da war ich 6 Jahre alt und in der Schule und da habe ich mich schon eher geweigert. Ich kannte also das nur aus dem Fernsehen und die Sprache meiner Familie ist die, die auch hier drin steckt, wenn auch natürlich immer mit dem Versuch klarzumachen, das ist jetzt nicht der 90er Spaßgesellschaftsslang, sondern doch so, wie meine Großeltern sprechen. Das war mir sehr, sehr wichtig und die Herausforderung bestand dann eben doch darin, es gibt da durchaus Bewusstseinsstrom, dass man die Stimmen Horst und Willi unterscheidbar hält, weil sie doch sehr unterschiedlich auf die Welt blicken, in der sie sich bewegen. Es war natürlich aber nicht einfach, weil das seit Jahren nicht meine Lebenswirklichkeit ist. Deswegen ist das echt richtig anstrengend gewesen, aber es hat sich gelohnt, weil ich war dann so drin. Natürlich habe ich versucht, mich dann auch in diese Situation reinzubegeben. Ich habe hier die Kneipenszene in Kaiserslautern nochmal ganz neu kennengelernt, weil ich an Orte gegangen bin, die ich vorher gemieden habe oder wo wir uns nicht getroffen haben. Und dann war ich dann halt auch mal, bin ich auf dem Kotten rumgespaziert und war dann da oben die Ecke oder im Osten der Stadt und nicht jetzt mitten in der Altstadt, diese Kneipen. Das sind so Dinge, wo ich mich durchaus überwinden musste, ich mich gar nicht. Aber ich musste mich durchaus bewusst in die Lage versetzen, so erzählen zu können. Ich konnte das nicht aus dem Ärmel schütteln.
Ja. Ich habe auch eher das Gefühl, dass auch in diesem Einzelnen immer auch dieses Exemplarische drinsteckt. Und ich glaube, das funktioniert besser durch das Zeigen, ja, das erstmal ohne Wertung nebeneinander steht und sich widerspricht. Und wir sind auf uns zurückgeworfen, wie wir damit umgehen, wie wir das wahrnehmen. Und ich glaube, das kann auch zu Missverständnissen führen dann bei der Besprechung, oder? Dass dann sowas kommt, wie ist das jetzt nicht eine Relativierung von Schuld, oder? Also das könnte ich mir vorstellen, dass das auch so ein...
Das gab es immer wieder. Also da darf ich, glaube ich, jetzt auch offen drüber sprechen, weil wir das öffentlich auch diskutiert haben vor einigen Tagen an einer Universität, an der Schön ist die Nacht jetzt schon durchgenommen wurde, in einem Seminar über sozialrealistische Literatur. Und die Studierenden in diesem Seminar, das hat mir der Seminarleiter gesagt vor der Veranstaltung, die wollten einfach irgendwann nicht mehr weiterlesen, weil sie gesagt haben, dieser Horst, der tut ja nur so schreckliche Dinge. Und dann hat der Seminarleiter gesagt, ja, nicht die Diskussion dann interessant, wenn wir uns fragen, wieso ist das Identifikationsangebot da nicht da? Er hat es ganz schwer gehabt, auf diese Ebene zu kommen mit diesen Leuten, die dieses Fach studieren.
Das heißt, wir brauchen eine Triggerwarnung.
Er hätte ja aber was anderes auch machen können. Er hätte sich auf die Songs, die im Buch immer wieder, weil darüber würde ich gerne auch noch ein ganz kleines bisschen reden, die Songs reden, die da drin vorkommen. Songs spielen ja durchaus eine nicht unwesentliche Rolle. Wobei es auch auffällt, dass in Ein Mann seiner Klasse es eine andere Musik ist, auch als Schön ist die Nacht. Ich finde, man kann damit ganz viel transportieren. Mhm. Ne? Aber welche Rolle hat es so beim Schreiben gespielt, würde mich interessieren.
Ich war vor kurzem ja mit Arno Frank, auch Lautrecht Schriftsteller, auf einer Bühne, der hat eine Lesung moderiert und mir die Frage gestellt, hörst du eigentlich Musik beim Schreiben? Das liegt ja nahe, wenn man deine Texte liest. Und dann habe ich gesagt, nee, beim Schreiben gar nicht. Da muss ich komplett alles ruhig haben. Aber drumherum ständig. Immer auch die Musik, die gerade zu dem Moment passt, über den ich schreibe. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und die 90er-Jahre-Musik ist mir halt einfach nah. Ja, mein Vater hat dann eher 80er-Jahre-Musik gehört. Und als dann sowas wie Queen aufkam und die ganz, ganz berühmt wurden, das fand ja aber in Abgrenzung zu seinen Eltern statt. Zu Horst und auch dann zu Willi, die sagen, das ist amerikanischer Scheißdreck, was hörst du denn das? Die Helga hat in ihrer Kneipe, muss sie dann eben in aller Regel die deutschen Schlager spielen dieser Zeit. Das ist ganz wichtig. Sie selber neigt zwar auch zu den Amerikanern, weil sie hört dann auch gern mal Elvis und so, sie bewundert den ja auch. Das hat bei ihr den Grund, dass sie nach dem Krieg, als Lautern amerikanische Garnison wurde, haben die Amerikaner ihr den Arsch gerettet. Die Franzosen vorher, die durften nicht in deutsche Bierstuben einkehren. Es gab ein Fraternisierungsverbot. Und die Amis, sagt sie ja an einer Stelle, die sind vielleicht blöd, aber die können saufen, sagt sie. Und dann hat sie so einen Ehrenbezug dazu, als zum Beispiel Horst und Willi. Und das musste mir aber alles erstmal klar werden. Und dann ist mir klar geworden, wie dass Menschen wie Horst und Willi, deren Leben sowieso der Notwendigkeit unterworfen ist, die auch nicht die Zeit und die Möglichkeit haben, Kulturgenuss als Abgrenzungsmittel gegen die da unten anzuwenden, was ja in der Hochkultur häufig der Fall ist. Die komplizierten Opern hören viele da oben ja nicht nur deswegen, weil es gute Musik ist, was vielleicht stimmt, sondern auch, weil sie dann sagen können, ja, das, was du hörst, höre ich mir ja nicht an. Ich habe die Zeit, mich damit zu beschäftigen. Aber man findet in Populärkultur auch einen Ausdruck. Diese Menschen tun es. Das war bei meiner Mutter so, bei der ich in Ein Mann seiner Klasse lange überlegen musste. Desavouiere ich sie jetzt, wenn ich sage, dass sie die Kelly Family toll fand? Muss ich so tun, als hätte sie Mozart gehört? Ich habe mich bei solchen Gedanken ertappt. Und dann aber auch mich zum Glück durchgerungen zu sagen, ja, Populärkultur ist auch ein Kunstgenuss, der auch einen Menschen zu einem Ausdruck verhilft. Vor allen Dingen dann, wenn man die Texte versteht. Das darf man auch nicht unterschätzen, ne?
Das erinnert mich jetzt auch an das Pierre Bourdieu, also die feinen Unterschiede, wo er in diesen Fallbeispielen das ja auch deutlich macht, wie sich man sich abgrenzt und was es dafür...
Genau, und er hat, wichtig an dem Ding fand ich dann noch bei feinen Unterschieden von Bourdieu, dass er ja sagt, Populärkultur kann per se überhaupt nicht legitime Kultur sein, weil sobald sie es wird, verliert sie ja diesen Status, dann ist es nicht mehr Populärkultur. Das heißt, Sisyphos arbeitet dann eigentlich zu sagen, ja, der Udo Jürgens, der hat doch in den 70er Jahren so ein Lied wie Griechischer Wein gemacht, wo es um Gastarbeiter geht und Empathie mit diesen Menschen erzeugen zu wollen, die sich nach Hause sehnen und die leiden darunter, dass sie hier sind, obwohl es vielleicht Geld gibt, aber das ist ja ein Lied, das wahnsinnig viel transportiert, ein ehrenwertes Haus von Udo Jürgens. Da ist die Problematik, die wir bis heute kennen, von spießigen Nachbarn und Mietenproblematik steckt da drin. Aber sobald das die Hochkultur adaptieren würde, würde es dann auch für Menschen wie Horst und Willi, die würden sich dann andere Dinge plötzlich wieder suchen müssen, weil das dann ja gar nicht geht. Die Hochkultur würde es nur adaptieren, wenn Willi sagen würde, ach, das ist mir zu hoch. Das ist das Problem bei der ganzen Sache. Es kann gar nicht legitim werden. Und dann ist auch bei mir der Reflex, ist kein Reflex, sondern eine bewusste Entscheidung zu sagen, erst recht, dann, ne, grazie late, dann muss ich es ja erst recht in diesen Text mit einbauen, um das auch ein bisschen anschaulich zu zeigen. Wenn dann der Jackie reinkommt, wird dann ja auf einmal auch Pink Floyd gespielt. Das sind so Sachen, wo man dann die Konflikte auch anfangen. Dann sagt der Horst, was soll denn der Scheiß? Das ist genau das, was Bourdieu beschreibt, ist dann halt in der Kneipe zu besichtigen.
Ja, das geht ja auch bis in die Titel der Kapitel, der Prolet, der aus der Kneipe kam. Das fand ich auch so witzig, weil da gibt's ja den Spion, der aus der Kälte kam, ja? Und ironischerweise geht's ja in diesem Film auch darum, dass für ihn ja dieser soziale Abstieg, in diesem Agentenfilm, ne, da wird ja dieser soziale Abstieg inszeniert als Tarnung. Diese Anspielungen, die finden sich immer und immer wieder, das fand ich sehr...
Ja, da ist es mir nur sehr wichtig und ich hoffe, dass das mir gelungen ist, dass das keine Bildungshuberei ist, sondern es muss schon seine Logik im Text selber haben. Wenn Anspielungen drinstecken, ich habe diesmal wirklich wahnsinnig viele drin. Es macht mir auch natürlich einen Spaß, dann bei Lesungen zu erfahren, wer hat eigentlich welche entdeckt. Und dann sagt einer hier John Steinbeck, dann kommt hier der Döblin und hier kommt Irmgard Coyne und ich freue mich. Dann kommt einer sogar und springt aus der Kiste und sagt, ah, Quentin Tarantino. Und ich sage, yeah. Es muss halt schon sich in den Text einfügen und darf nicht einfach nur einen Selbstzweck erfüllen. Das ist mir hoffentlich gelungen, zum Beispiel bei den Kapitelüberschriften.
Ich würde gern so ganz langsam das Ende anpeilen. Sie sind jetzt mit beiden Büchern, vor allen Dingen aber mit Schön ist die Nacht auf Lesereise. Gibt es schon etwas Neues, das Sie verraten können, an dem Sie arbeiten oder sich zumindest vorstellen, dass das ein nächstes Buch sein könnte? Ist es ein literarisches Buch, zumindest so viel?
Ich kann gerne noch ein bisschen mehr verraten. Das hätte ich vor ein paar Wochen noch nicht getan. Jetzt tue ich es, weil wir beim Verlag alle schon uns einig sind. Klaassen wird das auch wieder verlegen. Mein toller Verleger Carsten Kredel steht da voll dahinter. Wir haben einen Vertrag gemacht und es wird kommen. Weil es auch stimmig und notwendig ist, glaube ich, meine Kaiserslauterer Trilogie abzuschließen. Also es wird eine weitere, ganz neue Perspektive geben, die ich einnehme und das wird das nächste Buch sein.
Ich würde Sie bitten, noch einen Text zu lesen. Christian Baron, ich überlasse das Ihnen, was Sie gern lesen möchten als Rausschmeißer.
Ja, es gibt, was das Lautra Lokalkolorit angeht und auch die Figur des Willi, die mir ja doch auch wirklich sehr nahe ist, eine Stelle, die am Anfang von Schön ist die Nacht steht, die mir schon sehr,
Seite.
Genau, das ist auch in dem Kapitel, der Prolet, der aus der Kneipe kam, ist das enthalten, weil er da gerade tatsächlich aus der Kneipe kommt. Das ist die Stammkneipe, habe ich hier Goldmine genannt. Nach einem Arbeitstag hat er dann noch ein paar Bierchen getrunken. Es ist März 73, das große Konzert von Elvis Presley wurde im Fernsehen übertragen. Es geht ihm schon nicht so gut und er ist da geflüchtet und geht jetzt nach Hause. Am Nachthimmel segelten die letzten Sterne, ehe sie hinter den Wolken verschwanden. Spät war es geworden, das hatte er nun davon. Die Schufterei auf der Baustelle am Postgebäude vom Hauptbahnhof schlauchte ihn mehr, als er erwartet hatte. Aber Willi war froh, überhaupt noch dabei sein zu dürfen, nach dem Zores auf der Neumühle. Und überhaupt, die Arbeitslosigkeit bei Zimmerleuten stieg seit Jahren. Offenbar hatte inzwischen jeder sein kleines Häuschen gebaut und genug Geschäfte gab es in der Stadt auch, wenn man der Rheinpfalz glauben konnte. Bei Schmidtbauer hatten sie gerade erst ein Dutzend entlassen. Bei Boltzmann waren es letztes Jahr noch mehr. Was willst du machen? Habbelrath kam noch ganz gut über die Runden und Willi schätzten sie dort besonders, weil er ständig Überstunden machte, ohne zu murren. Seit sie den Akkordzuschlag abgeschafft hatten, machten sich einige einen schönen Lenz, aber nicht Willi. Morgens stand er früher auf dem Bau als alle anderen und er zog die Kordweste erst aus, wenn die Männer schon beim Feierabendbier saßen. Angst um seine Stellung hatte er im Moment keine, einstweilen brauchten sie ihn noch. 44 war Willi, außer ein paar Rückenschmerzen hatte er nichts, gar nichts, er fühlte sich fit wie ein 30-Jähriger. Doch die geringste Schwäche oder der kleinste Fehler genügten, ein paar verkantete Dübel und sie würden sich irgendeinen jungen Dutterer suchen und einen guten Mann aufs Altenteil schieben. Das kann schneller gehen, als du denkst. Gerade hast du noch dein kühles Vormittagspilz aufgeploppt und plötzlich gehst du stempeln statt schaffen. Willi hob die Nase, schnupperte gen Norden, Richtung Erzhütten, heimwärts. Es roch nach Regen und Donner und Blitz. In den Bäumen raschelte es, der Himmel sah alt aus. Willi schob den Reißverschluss seines gewitterdunklen Mantels nach oben und zog seinen taubengrauen Hut tief ins Gesicht. Er fühlte sich nicht wie ein Prolet, der aus der Kneipe kam, eher wie ein Privatdetektiv bei einer Erkundung. Raschen Schrittes durchquerte Willi den Kotten, das Arbeiterviertel, das sie bei den Fliegerangriffen 44 komplett zerstört und nach dem Krieg wieder aufgebaut hatten. Hier kannte ihn jeder Zweite, mindestens, und in einer milden Nacht Mitte März lungerten die Arbeitslosen und Tunichtgute gern bis in die Puppen draußen herum. Da grüßten sich entfernte Bekannte wie uralte Freunde. Willi stierte auf den Asphalt und ließ sich durch keinen noch so vertrauten Ruf beirren.
Soweit Folge 26 von Podcast Literatur von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Zu Gast war heute der Kaiserslauterner Autor Christian Baron. Im Zentrum standen seine Bücher »Ein Mann seiner Klasse«, der autobiografische Bericht über seine Kindheit in einer Familie der Unterschicht, und der Roman »Schön ist die Nacht«, der in fiktionaler Form vom Leben der unteren Schichten in Kaiserslautern während der 70er Jahre erzählt. Es diskutierten mit dem Autor der Buchhändler und Literaturaktivist Murphy Burkhardt, die Germanistin Stefanie Schmoll und Theo Schneider. Beide Bücher von Christian Baron erschienen übrigens im Klassenverlag.